NDR 90,3 Podcast.
Eine neue Folge Haberfront exklusiv der NDR 90,3 Podcast zum Festival. Hallo, mein Name ist Danny Marcus Massalo. In jeder Folge treffe ich einen Autor oder eine Autorin an einem besonderen Ort, der für sie eine besondere Rolle spielt. Und heute ist das Rüdiger Barth. Der war lange Journalist beim Stern und hat nun seinen ersten Roman geschrieben, Das Haifischhaus. Es geht um das Seelenleben eines Tennis-Superstars und natürlich waren wir dann auch auf einem Tennisplatz. Wir haben über das Buch, seine Begegnungen mit den ganz Großen im Sport gesprochen und wie es ist, als Journalist jetzt eine Geschichte komplett ausdenken zu müssen. Ein kleiner Hinweis noch, nach dem Gespräch geht der Podcast noch ein bisschen weiter. Dann stelle ich noch zwei Debütanten vor, die beim Debütantensalon auf dem Haberfront Festival ihre ersten Werke präsentieren. Aber nun erstmal an den Rand Hamburgs, nach Volksdorf zu Rüdiger Barth auf den Tennisplatz. Wo sind wir denn hier genau, Rüdiger Barth?
Wir sind hier in den Walddörfern, ganz in der Nähe wohne ich. Und das ist der Tennisplatz oder der Tennisclub, in den ich eingetreten bin, weil mein Sohn vor kurzem hier einen Tenniskurs hatte und ich nach langen, langen Jahren, ich komme aus dem Süden, aus Baden, wo ich lange Jahre Mitglied des TC Bühlertal war, jetzt wieder mich entschlossen habe, in den Tennisclub einzutreten. Und das wird dann jetzt mein neuer Heimatverein, weil mein Sohn endlich richtig spielt, meine Frau spielt auch, insofern passt das gut.
Wer ist denn in der Familie das größte Talent?
Tennismäßig oder?
Tennismäßig.
Ich bin kein Talent mehr, schon seit einiger Zeit nicht mehr, muss ich sagen. Und Petra, also meine Frau, hat zwar eine begnadete Rückhand, aber die kommt leider sehr unregelmäßig. Nee, mein Sohn macht das ganz gut und er ist jetzt 10, also er hat noch einen weiten Weg vor sich. Er wird aber keine Weltklasse.
Er wird keine Weltklasse. Man kann es ja nicht genau wissen, wer weiß.
Würde ich mir für ihn gar nicht wünschen, weil er wirklich ein feiner Kerl ist. Es ist natürlich nicht sehr überraschend, das über seine eigenen Kinder zu sagen. Ich habe 2 Kinder, er ist der Ältere und die Jüngere ist eben... Meine Tochter ist jetzt 6, aber man muss schon, und das ist ja auch das Thema meines Romans, man muss schon sehr, sehr hart sein, schon die Bereitschaft zum Killer haben, um sich durchzusetzen. Und das hat mein Sohn definitiv nicht und das ist auch wirklich gut so.
In dem Buch Das Haifischhaus, das ist richtig, ne? Das Haifischhaus, macht mir die Hauptfigur eigentlich nicht so den Eindruck, dass es ein Killer wäre, dass er diesen Killerinstinkt hat.
Dann hast du ihn so empfunden, wie ich mir auch erhoffte, dass man ihn als Leser empfindet. Denn er, als Mensch hat er all das, was ich ja suchte beim Schreiben herauszuarbeiten, nämlich noch die Fähigkeit zur Empathie und die Fähigkeit, ein Mensch zu sein und Dinge wahrzunehmen, die auch andere Menschen betreffen. Gleichwohl ist es eine Voraussetzung, über die man gar nicht sprechen muss, dass wir die Nummer 1 im Tennis ist oder Bundesliga-Fußballprofi ist oder ich habe lange Jahre Volleyball auch höherklassig gespielt, zweite Liga, erste Liga. Erste Liga war ich Manager, Entschuldigung, nicht Spieler, aber man kommt da in Bereiche, wo es vollkommen humorlos ist. Da nimmt man einfach keine Rücksicht mehr. Und wenn man dann noch in einem Sport wie Tennis unterwegs ist, in einem Sport, wo das Duell sich automatisch ergibt, wo es nur ein Plus oder Minus gibt, es gibt keinen Unentschieden und es kann nur einen geben, der gewinnt, werden sich immer nur die durchsetzen, die im Zweifel kalt werden, kühl werden, erbarmungslos werden, gnadenlos werden und sich so durchsetzen. Und auch Roger Federer ist so am Ende, auch wenn er ganz anders wirkt.
Heißt das, dass diese Profis, die auf diesem ganz hohen Level spielen, sind die auch im persönlichen Umgang mit Menschen so im Killerinstinkt oder ist das etwas, was sie im geschäftlichen Aspekt ihres Lebens, also auch im Spielen, nur an den Tag legen müssen?
Das ist natürlich extrem unterschiedlich. Ich war lange Jahre Reporter für die Zeitschrift Stern und lange Jahre Sportreporter. Habe viele Fußballnationalspieler erlebt und Olympiasportler erlebt. Und natürlich, da gibt es solche und solche, überhaupt keine Frage. Und es gibt wahnsinnig nette. Und mein Eindruck war nur, je höher man kommt, je erfolgreicher die Sportler sind und am Ende, je mehr sie Superstars wurden oder werden oder waren, desto einsamer werden sie. Desto härter wird es überhaupt noch, sich so etwas mit so etwas zu umgeben wie Menschlichkeit. Ich habe sehr viel mit Michael Ballack zu tun gehabt vor langen Jahren für den Stern und das war total nett, muss ich sagen, gar keine Frage. Aber wenn man sich anguckt, unter welchen Umständen diese Menschen anderen Menschen vertrauen können, darüber spricht man aber nicht, man redet ja über das Geld und den Ruhm und die Verletzungen oder so, aber diese Fähigkeit, anderen zu vertrauen, wem sie vertrauen, wann sie vertrauen, wie schnell sie da nicht mehr vertrauen, wie verletzbar sie sind, das aber niemals zeigen dürfen, dann zeigt das schon, dass das eine sehr, sehr spezielle Sorte ist, von der wir hier reden. Also in meinem Roman geht es um einen Superstar und nicht um sehr gute Sportler. Also das Killer-Dings haben sie alle, aber geht mir um die Einsamkeit, die mich beschäftigt, die aber nie artikuliert wird, die ich aber empfunden habe als Sportreporter in vielen Interviews, dass man letztlich da mit Menschen zu tun hat, die ich jetzt nicht, ja, als Fan bewundert man diese Sportler, als Journalist achtet man sie sehr und schätzt sie sehr, ohne sie zu bewundern, aber so als Mitmensch dachte ich manchmal und nicht so selten, das ist, ich möchte das nicht.
Woran hast du das festgemacht, du spürst eine Einsamkeit bei den Spitzensportlern, woran bemerkt man das? Weil wenn man als Journalist, das kenne ich ja auch, ich treffe öfter auch Musiker oder auch Schriftsteller, man hat dann seine halbe Stunde Interview vielleicht, genau, und dann ist es recht professionell und höflich manchmal. Die kommen rein, setzen sich hin, fangen an zu reden und dann gehen sie wieder raus und man hat gar nicht so das Fenster, um in die Seele zu gucken manchmal.
Na, das ist ja genau der Grund, warum ich den Roman für mich jetzt schreiben musste, weil ich als Journalist letztlich genau daran gescheitert bin. Man hat eben immer dieses Fenster und dann kann man sich noch so gut vorbereiten und dann hat man das Gefühl, vielleicht mal jemand geknackt zu haben, in Anführungszeichen, eröffnet sich ein bisschen und in Wahrheit endet es dann da auch. Naja, es ist eine Mischung aus vielen, vielen Eindrücken, Puzzleteile, die man sammelt, viel Nachdenken, auch viel Lesen, Recherche gehört dazu, viel Geschichten hören mit Menschen, die sich mit diesen Menschen umgeben und letztlich im Laufe der Jahre sich so ein Bild zusammenreimen. Ich behaupte nicht, dass es die Wahrheit ist, aber für mich ist es ein wahrhaftiges Bild.
Es kursiert dieses Video im Internet, wo du das Buch vorstellst und da sagst du, aus all deinen Begegnungen mit den Sportlern, die du hattest, du konntest das halt nicht so in den Artikeln auch immer aufschreiben, du musstest jetzt einen Roman schreiben, eine fiktive Geschichte schreiben, um deine Eindrücke zu verarbeiten. Was meinst du damit?
Ich glaube, ich habe es ein bisschen anders formuliert. Also jedenfalls meinte ich Folgendes. Ich bin vielleicht auch nicht der ganz normale Sportreporter, wie man sich so langläufig, also gewesen. Ich bin 2010 ausgeschieden dann aus dem Sportressort des Stern, habe dann über andere Menschen geschrieben, wo mir im Übrigen aber aufgefallen ist, wie merkwürdig die Sportwelt ist.
Dass das eine eigene Welt ist, der Sport.
Ja, natürlich eine total eigene Welt. Diese Menschen sind ja sehr früh umschwärmt, sehr früh reich, sehr häufig, haben oftmals wenig Bildung, sind mitunter nicht fähig, sich zu artikulieren, ohne dass sie dumm sind, aber sie haben es nicht gelernt, sich zu artikulieren. Sie sind nicht bereit, sich zu öffnen, weil sie natürlich einen Schutzwall brauchen und all das gehört zu dieser Welt dazu. Und weil du jetzt gefragt hast, warum Roman, weil ich, und so habe ich ja angefangen, jetzt mit meiner Antwort, ich rede manchmal beim Nachdenken und denke beim Reden.
Dafür machen wir diesmal Podcast, wir haben ja Zeit.
Das ist gut. Ja, eben, es wird auch nicht geschnitten, wenn man sich widerspricht eventuell oder so, das finde ich auch gut. Mein Anspruch, meine Hoffnung und mein Traum war, mal wirklich zu verstehen, was geht in diesen Kerlen los. Oftmals sind es ja Männer, aber Frauen trifft es ja genauso. Was geht in denen vor? Und ich habe da immer so kleine, du hast eben gesagt, da öffnet sich mal einer vielleicht oder so. Das sind so kleine Einblicke in so eine Seele, kommen dann mal. Das Fenster schließt sich aber auch wieder. Und im Roman kann man, das ist Fiktion, da kann man sich eine Figur erschaffen, die man für wahr hält. Und irgendwann gelang es mir in der Tat, dass mein Toto Berger mir echt schien. Das ist dann so, war für mich auch neu, aber es ist so, der könnte jetzt also hier trainieren. Wäre ganz schön, ihm zuzugucken im Übrigen. Ich wüsste auch, wie man ihn ärgern könnte. Und dass man dann eben ihn in Situationen zwingt, wo er sich entscheiden muss, sei es auf dem Platz und sei es gegenüber seinem Gegner, seinem Sohn oder der Frau, die er liebt. Und ihn dabei beobachtet, wie er sich verhält und dann immer weiter in die Tiefe gehen. Und dies immer weiter in die Tiefe gehen, das hat mich gereizt und fasziniert und immer weiter angetrieben bei dem Buch auch und ihn immer tiefer in diesen Trichter reinzutreiben, wo ich sehe, wie er sich verhält. Wie ein Studiumsobjekt oder so. Ne? Also eine wissenschaftliche Untersuchung mit den Mitteln der Unterhaltungsliteratur, wenn man so möchte.
Ist denn der Toto Berger, ist das ein Schlüsselroman quasi? Ist das eine Person, die du getroffen hast oder ist das vielleicht eine Mischung aus mehreren Leuten, die du getroffen hast?
Ganz und gar kein Schlüsselroman, also ganz und gar nicht. Natürlich kommt man in Deutschland beim Thema Tennis an Boris Becker nicht vorbei. So, ich bin Jahrgang 72, Boris Becker war 17, als er gewann in Wimbledon. Ich war 13 und ich habe dann kurz später den Puma-Schläger mir gekauft und so. Und also das ist natürlich sehr, sehr prägend. Und das Buch beginnt ja mit einer Szene, wo letztlich ich Toto Berger das machen lasse, was ich mir von Boris Becker erhofft hätte, nämlich dass er aus einer erniedrigenden Situation im Fernsehstudio aufsteht heraus und geht. Also damit beginnt der Roman mehr oder weniger. Das ja. Andererseits kenne ich Boris Becker nicht und will da gar nicht weiter urteilen. Ich glaube, dass Toto Berger ein Mensch ist, den man eigentlich auch mag und dass der jemand ist, der Freunde verdient hat. Mischung aus Fantasie und vielen Inspirationen, vielen Situationen, die ich da draußen erlebt habe, so kleine Facetten, wie halt so Figuren entstehen.
Sag mal ein Beispiel, eine Situation, die du erlebt hast, die es auch ins Buch geschafft hat.
Nein, das wäre, glaube ich, das wäre zu platt. Nee, das ist eine ist ja schwierig. Ich bin von Haus aus Journalist, ne? Und bin der Wahrheit verpflichtet. Das ist wirklich so. Und Egon Erwin Kisch hat mal gesagt, der Reporter springt von Fakt zu Fakt oder der schmale Steg zwischen Tatsache und Tatsache ist zum Tanze freigegeben. Das war mein Credo oder das, wie ich ausgebildet wurde. Der Roman ist natürlich das Gegenteil. Man tanzt und man hat keine Fakten. Man hat aber den Anspruch und die Verpflichtung zur Wahrhaftigkeit. Und das wäre unlauter, jetzt irgendwelche kleinen Szenen rauszuziehen, die ich mal gesehen hatte. Es ist mir ein Gefühl, was eingeflossen ist. Also ich will es die Geschichte kann ich erzählen, weil ich ihn wirklich auch schätze. Aber nur ein Beispiel. Ich bin im Jahr 2002, haben wir von Stern den Oliver Kahn interviewt, nach seinem WM-Fehlgriff.
Und ein Riesenfehler im Finale.
Ja, aber nach einem unfassbaren Turnier, wo er, also ich habe jedes Spiel als Reporter im Stadion verfolgt und er hatte eine Aura, die man auf den Tribünen spürte. Das ist wirklich so. Man dachte, da kann nichts passieren. Der Kahn steht da drin, der ist so groß.
Die Phase, Deutschland hat in den K.O.-Spielen, glaube ich, jedes Spiel zu Null gespielt und Kahn hat sich immer weiter gesteigert bei dem Turnier.
Ja, genau. Immer 1-0 und immer, also eher Rumpelfußball damals noch und so. Und das war genau, und keiner hatte mit ihm gerechnet. Und Kahn war der Garant hin und hatte eben diese Aura, hatte er damals aber auch das Image durchaus, eben der Verbissene zu sein und so weiter. Naja, da hat er diesen Fehlgriff im Finale gemacht, was wirklich eine große Tragödie war für ihn persönlich und für Fußball-Deutschland. Und was einen als Beobachter auch ein bisschen mitgenommen hat, weil das war nicht verdient, das kann man nicht sagen. Ausgerechnet er. Naja, dann war ein halbes Jahr Funkstille und wir haben ihn dann zum Interview überredet bekommen. Er wollte es eigentlich nicht machen. Dann kam es zur Situation, dass Giuseppe Di Grazia, mein guter Freund vom Stern und ich, mit ihm von Madrid nach Mallorca geflogen sind, um das Interview zu führen. Fußballerehrung Madrid und dann, er wollte aber Golf spielen auf Mallorca. Und wir flogen in seiner Privatmaschine und wir saßen uns anderthalb Stunden lang gegenüber, einen Meter entfernt, und er hat mit uns kein Wort gesprochen. Und wir kannten uns aber schon so. Aber er war in seiner eigenen Welt und der Manager war sehr gut drauf, aber es war natürlich trotzdem wahnsinnig merkwürdig. Neben der Tatsache, dass man es irgendwie nicht macht, habe ich da schon sehr drüber nachgedacht und fragte mich, wie kann man denn so sein? Also so, wie geht
hält er das auch aus?
Ja, nichts zu sagen. Das aus? Ja, kein Blickkontakt und rausgucken. Es war nachts, es gab auch nichts zu sehen. Und Giuseppe und ich redeten danach viel drüber. Am nächsten Tag war das Interview, das lief gut. Kahn sagte dann nach dem WM-Finale, er hat monatelang schwierige Phasen gehabt oder schwierige Zeiten gehabt. Er sprach in unserem Interview dann davon, dass er sich wie ein totes Stück Holz gefühlt habe nach dem WM-Finale. Lange. Und was schon eine massive Aussage ist für einen Fußballprofi, der so in der Öffentlichkeit steht. Und ich habe das dann eben in Verbindung gesetzt. Und das war, also wenn es irgendeine Keimzelle irgendwie des Nachdenkens über den Typus gab, dann wahrscheinlich dieser Moment. Wir waren überhaupt nicht sauer, wir waren einfach nur baff erstaunt, wie man so gegenüber doch einigermaßen netten Menschen, die da gegenüber sitzen, irgendwie so gar nicht ins Gespräch
kommen. Die einen sagen so, die anderen so.
Ja, wir kennen uns noch nicht so lange, muss man sagen, aber man kann sich mit uns schon, also mit mir unterhalten, mit Giuseppe noch viel mehr, kommt aus Sizilien. Nein, also das war schon eine sehr, sehr einzigartige Situation und nicht jeder auf diesem Status des Heldensportlers, nenne ich ihn jetzt mal, benimmt sich so, und es war ein Extrem, aber es zeigt sich schon da ein Typus.
Diese nach außen hin aber in sich gewandte Typus? Oder wie würdest du das beschreiben?
Nee, ein schutzbedürftiger Typus, ein misstrauischer, ein in seiner eigenen Welt lebender, ich habe jetzt keinen Bock, ihr könnt mich alle mal, Typus. An einer Stelle habe ich es mal, glaube ich, so formuliert, das sind halt die Sonnen, um die alle anderen kreisen. Und für die Sonne, also das jetzt vielleicht das Bild strapaziere ich vielleicht über, aber ich tue es einfach, kann man ja, wenn es nicht gedruckt wird. Die Sonne, für die Sonne gibt es keinen Schatten. Das ist auch anstrengend, natürlich, die Sonne zu sein, permanent. Zugleich erwartet die Sonne aber auch, dass alle anderen kreisen und dass man sich, dass ihnen die Wünsche von den Augen abgelesen werden. Da verlernt man dann zu fragen, andere Menschen zu fragen. Das ist vielleicht eine Geschichte, die mir noch in Erinnerung wäre. Also das sind Motive, die ich ins Buch eingearbeitet habe, weil der Sohn von Toto, sein unehelicher Sohn, oder den Sohn, den er immer verleugnet hat, der stellt ihm Fragen, 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 und Toto sagt irgendwann, in unserer Welt fragt man nicht, wie bist denn du eigentlich drauf? Das macht man so nicht. Die haben ja ein sehr schwieriges Verhältnis. Ich habe darüber mal mit Ronald Reng gesprochen, dem Schriftsteller, der Robert Enke, den Fußballer, sehr gut gekannt hat, der sich leider umgebracht hat. Und der ein feinfühliger Fußballer war. Und Ronny Reng war mit Enke befreundet, soweit man das sagen kann. Und er sagte, aber obwohl der Enke so ein sensibler Mann war, wirklich ein guter Typ, der hat mich nie was gefragt. Und Enke sagte wohl zu Ronny Reng mal, ich habe verlernt zu fragen, als Ronny ihn dann darauf ansprach. Ich habe verlernt zu fragen, das geht weg. Wenn man es konnte, geht es weg, und einige können es halt nie. Und das ist, wenn man darüber nachdenkt, jetzt als Mensch darüber nachdenkt, das ist echt ein hoher Preis, weil das macht einsam.
Das ist interessant, dass du das ansprichst. Was ich beim Lesen des Buches gedacht habe, ist, ich habe mir so eine Frage gestellt die ganze Zeit, muss ich jetzt mit dem Mitleid haben? Und das ist ja, wenn man sich mit Freunden unterhält oder mit Kollegen, was man oft hört im Zusammenhang mit bekannten Sportlern, mit bekannten Musikern, ist, ach, die verdienen ja so viel Geld, so als wenn das irgendwie quasi in der Sekunde, wo du viel Geld verdienst, dann kannst du halt auch viel, viel Leiden, viel Einsamkeit in Kauf nehmen. Was denkst du darüber? Muss ich mit jemandem wie Toto Berger in deinem Buch Mitleid haben?
Um Gottes Willen natürlich nicht. Und zwar vor allen Dingen, weil diese Leute die Toto Bergers dieser Welt das ja alles selbst gewählt haben, sich da völlig freiwillig reinbegeben haben. All die Probleme, Luxusprobleme sind und so weiter und so weiter. Und die verdienen wahnsinnig viel Geld. Und Punkt einerseits. Andererseits kann ich nur für mich als Mensch antworten. Ich habe schon die Sehnsucht, ein erfülltes Leben zu leben, was sozial eingebunden ist, mit Freunden, die mir auf Augenhöhe begegnen, die mir sagen, wenn ich Fehler mache oder mich merkwürdig verhalte, wo ich lachen kann, ohne eine Falle zu wittern, und wo ich loslassen kann und wo ich keine Rolle spielen muss und so weiter. Und das ist schon schwierig für diesen Typus. Mitleid ist, glaube ich, das falsche Wort, aber durch das Schreiben des Buches ist mir schon nochmal klarer geworden. Und das ist halt etwas, was nahezu gar nicht verhandelt wird da draußen, wenn man über diese Sportler redet, wie es denen so geht als Menschen. Und ja, was für einen Preis die zahlen. Mitleid ist das falsche Wort, aber ein Verständnis. Mir geht es um Verständnis. Und ich habe ein bisschen mehr Verständnis entwickelt, so, weil ich mich so tief da reingegraben habe.
Gibt es denn deiner Meinung nach eigentlich diesen dämlichen Spruch, den habe ich mal im Zusammenhang mit einem Politiker gehört, der kann da erst raus mit den Füßen voraus, also nach dem Motto, der kann seine Position nur verlassen, wenn er mal tot ist, oder der kann nur dann Mensch sein, wenn er mal tot ist. Ja. Kann ein Sportler eigentlich auf dem Niveau einen sauberen Abgang und einen Übergang in ein normales Leben schaffen?
Es gibt ja schon die Beispiele. Steffi Graf scheint so ein Beispiel zu sein, man weiß von ihr nichts, sie scheint da ihre Kinder glücklich großgezogen zu haben und mit Andre Agassi ein erfülltes Leben zu leben. Es gibt auch sicherlich andere Sportler, zum Beispiel wer ich kennenlernen durfte und wer einfach in sich so wahnsinnig ruht, ist Rudi Völler. Der hat sich nie verändert, der war immer bei sich. Und es gibt diese Naturbegabungen, die einfach so robust sind, dass sie immer bei sich sind. Michael Stich mag auch einer sein, der auf seine Art ganz treu geblieben ist. Aber mehr, wenn man jetzt auf ganz, ganz, ganz hohem Niveau, auf höchstem Niveau nachdenkt, da fallen eben im Fußball einige ein und sicher auch im Tennis, Björn Borg oder John McEnroe oder andere Typen, würde ich eher sagen, oder Jan Ullrich im Radsport, es gibt eher mehr als weniger, die wirklich zu kämpfen haben und die deren Leben nach der Karriere eher von Ratlosigkeit geprägt zu sein scheint, soweit man es beurteilen kann. Das ist zumindest mein Eindruck, ja.
Verrät der Umgang mit diesen berühmten Menschen in echt und auch vielleicht in deinem Buch auch ein bisschen was über, wie wir so als Gesellschaft drauf sind, dass wir Leute auf so einen unglaublichen Sockel stellen und dann die Ersten sind, die sie kritisieren, wenn sie halt einen Fehler machen?
Das ist, glaube ich, gar kein Geheimnis, da kann man nichts verraten. Das ist uns allen klar, denke ich. Also wir sind eine aufgeklärte Gesellschaft, wir sind alle Teil des Spiels. Das wissen diese Sportler ja auch, ne? Die wachsen da rein. Also wer Profifußballer wird, der weiß mit 14, was für ein hartes Geschäft das ist. Und mit 18 ist der echt hart drauf und der weiß, der wird, muss jetzt seinen ersten großen Vertrag machen, sonst wird und so weiter. Das gehört alles dazu und da gehört halt Ruhm und Applaus dazu und genauso die vernichtende Kritik. Also das ist kein Geheimnis, das ist normal. Was meines Erachtens einfach untergeht, ist letztlich dass das auch verdammt nochmal auch Menschen sind mit ihren Sehnsüchten und Träumen und Dingen, die sie eigentlich auch sich erhoffen dürfen, die sie aber niemals realisieren können, weil sie einfach da draußen sind, so in dieser Wildnis. Die haben sich ja bewusst und freiwillig exponiert, aber ich glaube auch nicht, dass die Gesellschaft da was verändern kann oder verändern sollte. Mir geht es auch nicht um Kritik an uns allen, an den bösen Medien, zu denen ich ja selber auch lange genug gehört habe oder immer noch gehöre, oder an einem erbarmungslosen Publikum, was den Daumen hebt oder senkt. Das ist ja alles Teil des Profisports. Deswegen verdienen diese Typen so viel und deswegen ist der Sog so groß, dass so viele das auch wollen. Und deswegen trainieren diese jungen Menschen so hart. Ne? Also wer hier im Tennis was werden möchte, das habe ich auch selber nie geschafft, der muss halt schon mit 8 Jahren dann irgendwie 4 Stunden auf dem Platz oder so, sonst wird es halt auch nichts mehr. Warum machen die das? Weil natürlich der Sog so groß ist. Das Versprechen ist so groß. All das gehört dazu, das wird sich nicht ändern und ich bin da auch weit davon entfernt, dann irgendwie einen Zeigefinger zu heben, zu sagen, wir müssten da bewusst damit umgehen. Nein, das ist fruchtlos. Weiß nicht, vielleicht, weil ich mir vielleicht sogar hoffen würde, wäre das mal einer dieser Sportler das liest und sich so ein bisschen wiedererkannt fühlt oder vielleicht so ein bisschen das Gefühl hat, dass was artikuliert ist, was er selber nicht artikulieren kann. Das gehört zu den Dingen, die ich schon unterschreiben würde, dass zur Artikulation gehört ja auch eine sittliche Reifung im Sinne von Persönlichkeitsentwicklung und deren Persönlichkeiten sind natürlich deformiert aufgrund der Tatsache, dass sie in der Jugend dann auf Freunde oder Schule oder was auch immer verzichten mussten, dass sie sehr früh im Rampenlicht standen und so weiter.
Wer 4 Stunden nach der Schule trainiert, der hat schwer Zeit, mit den anderen Jungs auf dem Rathausplatz rumzuhängen.
Ja, total. Was nicht immer schlecht ist, wenn man es nicht kann. Also ich habe viel Sport getrieben früher, nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber es hat mir, glaube ich, auch geholfen, keine Dummheiten zu machen. Es hat aber jedenfalls hat es absolut seinen Preis, wenn man in seiner Jugend so zielstrebig eben dahin marschiert und als Erwachsener kommt, kriegt man es dann zurück. An einer Stelle lasse ich den Erdmann, den Trainer, diesen kleinen, ehrgeizigen Trainer von Toto, lasse ich, also Toto zitiert gegenüber seinem Sohn, zitiert er seinen Trainer, dass die Profisportler am Ende ihrer Karriere sind sie prima in Sachen Nervenstärke und Willenskraft und so weiter, aber sie sind als Menschen sind sie ungenügend. Ne? Sie sind einfach nicht in der Lage, sich sozial einzuordnen. So, das ist das reife Zeugnis, was am Ende der Karriere steht, das Abitur, wenn man so möchte, mit dem sie dann hinausgehen ins Leben, und das ist keine so gute Vorbereitung.
Ich würde noch eine Sache gerne wissen, die mich auch brennend interessiert hat beim Schreiben, und zwar auch selber als Journalist bin ich mir klar, wir erzählen immer eine Form der Geschichte, und ich würde denken, als Journalist, wir waren halt dabei, wir haben recherchiert, wir haben überlegt, wie die einzelnen Aspekte der Geschichte aussehen könnten. Aber im Roman hast du dir ja vieles ausgedacht. Es fängt an mit, wie sieht Toto Berger eigentlich aus? Mhm. Wie war das für dich mit dem Schreiben dieser fiktiven Situation, dieser fiktiven Menschen? Was hast du gelernt, was deutlich anders ist?
Im Vergleich zum journalistischen Schreiben?
Genau.
Ja, das ist ja schon das Problem, es ist halt alles anders. Ne? Also erstmal, das Handwerk ist eigentlich das Gleiche. Und letztlich muss man genau das Gegenteil dessen tun, was man gelernt hat. Und wenn man integer bleiben möchte als Journalist und anständig sein möchte, sich an die Fakten halten. Es gibt halt keine Fakten. Es gibt das Wissen, was man hat, und es gibt das Gefühl, was man hat. Im Übrigen spielt dann der Flensburger Förde da oben. Das Haifischhaus steht da, da bin ich öfter. Und dieses Gefühl in Worte zu gießen, das ist etwas, das kann man schon machen aus dem journalistischen Impetus heraus. Aber was du gerade sagtest, dann die Figuren entwickeln und sie so zum Leben erwecken, dass sie anfangen, selber zu agieren. Und es ist nicht so, dass sie dann, dass die machen, was sie wollen, was manche andere Schriftstellerkollegen erzählen. Also so ist es bei mir nicht. Und das, ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Ich habe es so nicht erlebt. Aber schon diesen zu spüren, dass da so ein Drang entsteht, dass die sich in so eine logische oder in eine zwangsläufige Richtung entwickeln, das ist schon faszinierend. Das ist etwas, was ein irre aufwendiger Lernprozess war für mich. Ich habe ja auch einige Jahre gebraucht, um dann das Buch dann so zu vollenden, dass ich sagte, das ist es jetzt. Jetzt ist es rund und jetzt steht es. Die Handlung war mir relativ früh klar, also worauf es hinauslaufen würde, bis aufs Ende. Das habe ich relativ, die Auflösung habe ich sehr, sehr spät erst gefunden. Aber das war mir eigentlich klar. Aber Beispiel Tuto Berger, wie sieht der aus? Ich hab nicht mit dem Bild angefangen. Ich habe auch nicht, weil diese Boris Beckers oder Federers oder Nadals sind ja so markante persönlich, wenn man, also so hätte ich mich eingeengt gefühlt. Nee, ich habe mit so einem Gefühl für den angefangen. Ich habe angefangen mit dem Gefühl, ich mochte früher den Miloslav Mečija, das war so ein Tennisspieler, der mit ganz weicher Hand gespielt hat, nur so Winkel und Stops und so, ein ganz eleganter Spieler. Und so habe ich angefangen, dass ich sagte, es ist Engelmann, nennen sie ihn, der Mann der Winkel. So. Und wie ist denn der Typ? Der muss also ein bisschen sensibel sein, ne? Der muss, und wie sieht ein sensibler Athlet aus? Also solche Fragen habe ich mir eher gestellt und das gärt dann und dauert dann halt so. Und irgendwann ist die Figur dann da. Genauso Liv Hansen, seine die Frau, die er liebt und die er zu gewinnen sucht, die, weil ich ganz gerne segel in der dänischen Südsee, habe ich den Menschentypus da ganz gut im Gefühl, denke ich, und habe da schon Frauen so gesehen in den diversen Sommern, wo ich dachte, das ist sie. Also der Gang, die Haltung, das Selbstverständliche, mit der man auch Fische ausnimmt oder ein Segel setzt oder so. Zugleich aber auch so eine lebensbejahende Kraft irgendwie, die da zu spüren ist. Also Mischung aus Assoziation, Fantasie, Verzweiflung und dann Entscheidungen treffen. Ne? Es ist vor allen Dingen Entscheidungen treffen, weil Menschen widersprüchlich sind und das muss man dann auch aushalten. Das ist eigentlich jetzt ein Widerspruch und das ist gut so, wenn es der Widerspruch gefunden ist.
Und hast du jetzt Blut geleckt? Also geht's weiter mit dem fiktiven Schreiben oder war das jetzt eine einmalige Erfahrung, die du nicht nochmal machen möchtest?
Blut geleckt ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Habe ich das zu lange gebraucht für. Das ist dann auch, das ist ja ein Marathonlaufen, kein Sprint. Es hat unfassbar Spaß gemacht. Das war eine wahnsinnig tolle Erfahrung zu sehen. Das, was man eben ausloten kann, wenn man fiktional unterwegs ist und nicht faktisch unterwegs ist. Was eben die Literatur zu leisten vermag und was die Berechtigung von Literatur auch ist. Auch im Verhältnis zu Fernsehserien, die ja heutzutage Krieg und Frieden ist ja, wird ja heute quasi, findet ja auf Netflix statt. Und das Haifischhaus könnte man auch sich als Serie denken, weil man gewisse Dinge ganz anders machen würde. Aber im Schreiben dachte ich auch, wie toll es ist, wie toll Bücher sind, so, wie toll Geschichten sind, die geschrieben werden. Ja, das ist irgendwie blöd, wenn man selber schreibt, aber insofern ist Blut geleckt falsch, weil ich musste gar kein Blut lecken. Das ist mir schon im Blut drin. Man muss dafür Zeit haben, Muße haben. Und weil ich auch zwei Kinder habe, die jetzt nicht mehr ganz so klein sind, aber es waren zwei kleine Kinder während der Schreibzeit, ist es halt etwas, was dann nachts geschieht und in Mittagspausen geschieht. Ich habe auch noch einen Job zum Broterwerb. Das findet immer so nebenher statt und ob ich das dann nochmal so hinbekomme, weiß ich nicht, ob ich nochmal so einen Stoff finde, der mich so erfüllt, weiß ich nicht, aber ganz ehrlich, ich hoffe es total, es war großartig und ich bin froh, dass das Buch jetzt raus ist, es ist auch ein beruflicher und persönlicher Traum von mir gewesen, eine Geschichte mal so erzählen zu dürfen und insofern, ja klar geht's weiter.
Dann wünsche ich dir viel Erfolg mit diesem Buch, Das Haifischhaus von Rüdiger Barth, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Jetzt könnten wir eigentlich auf den Platz gehen, noch ein bisschen spielen. Aber du bist kein Tennisspieler, glaube ich.
Ich habe, glaube ich, noch nie einen Tennisschläger in der Hand gehabt.
Okay. Da hinten ist eine Ballmaschine, wir gucken mal.
Dann hättest du aber eine Chance.
gegen die hätte ich eine Chance wahrscheinlich, ja, das stimmt.
Danke dir, tschüss.
Danke dir auch. Tschüss, tschüss.
Das Haifischhaus von Rüdiger Barth erscheint im Heine Verlag, hat 512 Seiten und kostet 20 Euro. Rüdiger Barth liest am Dienstag, 17. September in der St. Pauli-Kirche. Und eigentlich hätte er mit seinem ersten Roman auch ganz gut in den Debütantensalon gepasst. Den Debütanten hat sich fragen, worum es in deinem Buch geht, aber du hast nur einen Tweet. Also zwei ist 280 Karen Köhler mit ihrem Roman Miroloy.
Miroloy erzählt die Selbstermächtigungsgeschichte einer jungen Frau, die sich versucht, aus einem geschlossenen System zu befreien.
Wie bist du auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
Die Frage muss ja eigentlich heißen, wie ist das Buch auf mich gekommen? Ich habe einfach aufgeschrieben, was da in mir war. Mehr war es gar nicht.
Erzähle uns von der Stelle im Buch, die dir am schwersten gefallen ist. Warum diese Stelle?
Ich glaube, insgesamt war das für mich schwer, das Buch zu schreiben. Vor allem nach den ersten 140 Seiten die Kraft zu finden, weiterzumachen. Das fand ich schon beeindruckend anders als bei dem Erzählungsband, den ich davor geschrieben habe.
Welches Buch hat dich selber zum Lesen gebracht und welches zum Schreiben?
Hat mich alles, was meine Mutter mir vorgelesen hat, als ich ein Kind war. Ich habe so einen richtigen Lesedruck entwickelt, dass ich unbedingt sehr schnell lesen lernen wollte, damit ich selber schneller an die Geschichten rankam. Da war natürlich viel von Astrid Lindgren dabei und Ottfried Preußler. Das sind ja die Klassiker, irgendwie, glaube ich, die jedes Kind zu hören bekommt. Zum Schreiben gebracht, das kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass es ein Buch gab, was mich verändert hat als Lesende. Das war Der Goldene Reiter von Michael Weins. Das hat mich beeindruckt und meinen Zugang zu Literatur verändert. Dann Das große Heft von Agota Christoph. Die ganzen russischen Klassiker eigentlich, für die ich sehr viele Anläufe gebraucht habe und die mit mir so mitgewachsen sind. Aber welches mich jetzt konkret zum Schreiben gebracht hat, das könnte ich gar nicht sagen.
Welches Buch hättest du selber gerne geschrieben?
Eigentlich alle Bücher, die ich verehre.
Miroloy von Karen Köhler erscheint im Hansa Verlag, hat 464 Seiten und kostet 24 Euro. Bettina Wohlfahrt ist auch dabei beim Debütantensalon. Erzähl uns, worum es in deinem Buch geht, aber du hast nur einen Tweet, also circa 280 Zeichen.
Mein Roman spielt in Paris in den 30er und 40er Jahren. Es geht um einen Gemäldefälscher, der unter den Nazi-Besatzern ein Doppelleben führt. Es geht um Malerei und den Raub der jüdischen Kunstsammlungen, um Erinnerung und Wahrheit, Geschichte und Schuld und um eine große Liebe.
Wie bist du auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
Der Roman ist eigentlich nicht aus einer Idee oder aus einer Hauptidee heraus entstanden, sondern er hat sich mit der Zeit ergeben. Ich lebe schon seit langem in Paris und insofern ist natürlich das historische Spannungsfeld Deutschland-Frankreich für mich besonders naheliegend. Ein Ausgangspunkt war sicher mein persönliches, durchaus auch autobiografisch motiviertes Interesse, mich schreibend, das heißt recherchierend und emotional mit der Nazi-Besatzungszeit in Paris auseinanderzusetzen. Der alte Wagfall, der in Wagfalls Erbe Mitte der 90er Jahre und kurz bevor es für ihn zu spät ist, sein Lebensgeheimnis aufschreibt, ist ein Nazi-Mitläufer gewesen, einer, der wie so viele ziemlich passiv hineingerutscht ist und dann in Paris ein Rädchen am großen Räderwerk mitgedreht hat. Ein weiterer Ausgangspunkt des Romans ist auf jeden Fall auch meine Leidenschaft für die Malerei, für die Kunst. Der Roman erzählt, was während des Krieges und der deutschen Besatzung in Frankreich auf dem Pariser Kunstmarkt passierte. Andererseits war der Pariser Kunstmarkt in jener Zeit also derart korrupt, es wurde alles verschachert, das irgendwie mit Kunst zu tun hatte, und dazu gehörten dann auch ab und zu Fälschungen. Und so erstand dann die Hauptfigur, also die Figur eines Gemäldefälschers, beziehungsweise eben von diesem Viktor Wagfall, der ein Doppelleben führt und als Isidor Schweig insgeheim am Montmartre in seinem Atelier Gemälde fälscht. Von Matisse, von Bonnard, von Degas etc.
Erzähle uns von der Stelle im Buch, die dir am schwersten gefallen ist. Warum diese Stelle?
Ganz eindeutig ist mir der Anfang am schwersten gefallen. Der erste oder die ersten Sätze. Ich habe ihn x-mal umgeschrieben. Es war wie ein geistiger Knoten, der lange ungelöst blieb. Erst als ich einen ganz schlichten Anfang gefunden hatte, da war ich schon fast fertig mit dem Buch, war ich endlich auch einverstanden damit.
Welches Buch hat dich selber zum Lesen gebracht und welches zum Schreiben?
Eines der ersten Bücher, das mich zum Lesen gebracht hat, da muss ich überhaupt keine Sekunde lang drüber nachdenken, ist ganz einfach Pippi Langstrumpf. Und ja, an Pippi Langstrumpf knüpft sich auf jeden Fall meine erste lebendige Leseerinnerung. Ich habe die drei Bände sicher jeweils 10-mal gelesen. Ich glaube, ich war etwa 7 Jahre alt und war fasziniert von Pippis innerer Freiheit, dass sie sich einen Teufel um das Urteil und um die soziale Kontrolle ihrer Umgebung schert. Ja, zum Schreiben haben mich dann viele Bücher gebracht. Da muss ich wirklich länger überlegen. Es ist unmöglich, eines besonders hervorzuheben, das ich als den Auslöser betrachten könnte. Ja, ich glaube, wer keine Bücher liest, kann auch nicht schreiben. Das ist eine Frage der Sprachbildung. Zum Schreiben muss man auch lesen. Meistens zwingt ein altes, ursprüngliches inneres Drama ins Schreiben und nicht unbedingt ein bestimmtes Buch, dem man etwa nacheifern wollte.
Welches Buch hättest du selber gerne geschrieben?
Ja, bei dieser Frage ließe sich natürlich jetzt eine unerreichbare Wunschliste machen. Sicherlich Ingeborg Bachmanns Malina, Kunderas unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Absolut tolle Bücher. Wenn mit der Frage, welches Buch man gerne selber geschrieben hätte, gemeint ist, welches wirklich an höchster Stelle im literarischen Wertehimmel steht, sozusagen der leuchtendste Stern unter allen Sternen, dann zögere ich wirklich keine Sekunde zu sagen, James Joyce, Ulysses.
Wagfalls Erbe von Bettina Wohlfahrt erscheint im Osburg Verlag, hat 445 Seiten und kostet 22 Euro. Bettina Wohlfahrt und Karin Köhler lesen beim Debütantensalon im Nordspeicher am 16. September. Und das war's für heute. Am Dienstag, den 17. September, erscheint die nächste Folge des Haberfond-Exklusiv-Podcasts. Alle Folgen kann man auf www.ndr.de/903 direkt anhören oder auch abonnieren für unterwegs. In der kommenden Folge ist dann Marc Elsberg mit dabei. Er kommt aus Wien, hat eine Hamburger Vergangenheit und schreibt Bücher für Millionen. Nach Blackout, Zero und Helix heißt sein nächster Hit Gier. Und er gibt im Podcast ein paar Tipps, wie man vielleicht nicht Millionen von Büchern verkauft, aber zumindest ein paar Hunderttausend. Ich bin Danny Marcus Mossalo, danke fürs Zuhören und bis bald.